Ich will noch ein paar Schlussbemerkungen darüber machen, was jetzt eigentlich für die Staaten daraus folgt. Die entdecken ja Handlungsbedarf. Und zwar alles im Namen natürlich der Hungerbewältigung, der Lösung der Agrarkrise. Und dieser Handlungsbedarf betrifft das, über was Sie da reden, nämlich die Versorgungsnöte von wachsenden Mannschaften, eigentlich nur ganz nebenbei, sondern betrifft im Wesentlichen die Fragen des Umgangs mit diesen neuen Perspektiven des Weltagrarmarkts, dem neu entstandenen Bedarf und den daraus erwachsenden Fragen der Konkurrenz zwischen den entscheidenden Staaten. Das Welthungerproblem, was Sie da wälzen, löst sich eigentlich auf in einen Unterpunkt und einen Titel für neu geltend gemachte Weltmarktsberechnungen und ein Programm, naja, mal so gesagt, der Sicherung und Verfügbarkeit eben der Welt als Ressource fürs nationale Wachstum der Weltmarktsubjekte. Ich lese nur, naja, ich will zunächst mal sagen, was den Hunger, da müssen wir das mal endgültig abgeschlossen haben, was den Hunger im engeren Sinne angeht. Naja, doch, ich lese mal vor, was der Bush dazu gesagt hat, weil das so schlagend ist für, also der hat sich ja geäußert und läuft und ist unter der Überschrift gelaufen, Bush bewilligt Nothilfe. War irgendwann in der FAZ, glaube ich, gestanden. Die amerikanische Regierung will weitere 770 Millionen Dollar Soforthilfe zur Bekämpfung der weltweiten Nahrungskrise bereitstellen. Präsident Bush hat das zugesagt und das Parlament wird sicher zustimmen. Die Vereinigten Staaten stellen jährlich zwischen 1,6 und 1,7 Milliarden Dollar über ihre Agentur für internationale Entwicklung für Nahrungshilfe in aller Welt zur Verfügung. Im April hatte Bush zunächst weitere 200 Millionen Dollar für Lebensmittelhilfe freigegeben. Er rief die anderen Industriestaaten dazu auf, ihre Nahrungsmittelhilfen ebenfalls auszubauen. Zwischenüberschrift: Abbau der Handelsschranken. Bush sprach sich auch für einen weiteren Abbau der Handelsschranken aus, um so die Lebensmittelproduktion anzukurbeln und eine Senkung der Lebensmittelpreise zu erreichen. Zumal bio- und genetisch behandeltes Saatgut und Nahrungsmittel sollten ihren Weg ohne Hindernisse zu den Anbaugebieten in der dritten Welt finden, denn solches Getreide sei sicher sowie resistent gegen Trockenheit und Krankheit und so weiter und so fort. Also die Hungerbetreuung wird glatt aufgestockt. Man soll es nicht glauben, Amerika gibt nicht bloß 1,7, sondern 2,5 Milliarden. Also wird den Märkten erstmal Recht gegeben mit ihren höheren Preisen, das, was Hungerhilfe an nationaler Landwirtschaftsförderung bedeutet, eben an Geschäft für Nahrungsmittelproduzenten der eigenen Nation, wird damit bedient und zugleich, heißt es, muss man natürlich jetzt in der Sache Hungerhilfe und Hungerbetreuung neu kalkulieren, weil mehr Geld heißt zugleich, wenn die immer mehr wachsen, immer mehr Geld geht nicht. Wenn bloß wir mit unseren nationalen Staatsgeldern zwar nationalen Absatz subventionieren und Drittweltelend in Schranken halten, dann sind das immer noch Kosten, die kalkuliert sein wollen. Also heißt es zwar ein bisschen mehr, aber bei wachsender Zahl der Hungernden auch für die weniger. Was die Entwicklungshilfe angeht und die ökonomischen Aufbauvorstellungen, Wenn es da heißt, die sollen sich wieder mehr auf lokale Agrarproduktion konzentrieren, wo die gerade ruiniert ist, dann sollen sie das natürlich neben und nicht gegen die Weltmarktbedürfnisse. Die Entwicklungshilfe heißt, soll mehr im Sinne der nationalen Armutsbetreuung ausgerichtet werden, also die wird dann auch mehr zur Abteilung Hungerhilfe. Alles andere heißt eigentlich, die sonstige Funktion, die die haben, soll nicht behelligt werden, weil das, was sie ansonsten sind, Rohstofflieferanten, Objekte der internationalen Geschäftswelt, die erstens mit ihren Rohstoffen handelt, zweitens selber entscheidend in deren Produktion mit drin sitzt, all das, diese Rolle, diese Funktion dieser Länder darf natürlich nicht angegriffen werden. Im Gegenteil, und jetzt kommt das, was der Bush da nach Hungerhilfe sagt, die Weltmarktgegebenheiten und die Verwerfungen werden beide unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass hier neue Geschäftschancen, Gelegenheiten und Notwendigkeiten der Konkurrenz bedacht, gefördert und durchgesetzt werden müssen. Die ganze Vorstellungswelt dessen, was jetzt zu tun ist, geht gar nicht mehr an den Versorgungsnöten, sondern an den lukrativen Preisen und dem neuen Bedarf längs, der weltweit entstanden ist. Also, dass hier mehr eigenes Weltagrargeschäft lockt und auch organisiert sein will. Das ist Genfood, weiß man ja, wer die erste Adresse für Genfood ist. Das ist Förderung von Biodiesel. Deswegen ist Amerika ein Hauptvertreter des Arguments, na, Biodiesel hat doch mit Welternährungsproblemen gar nichts zu tun. Und so weiter und so fort. Also, hier heißt es, Marktöffnung soll stattfinden an die Adresse von denen. Mehr Weltmarktausrichtung als Chance, exportiert mehr, baut nationale Schranken ab, dann können wir auch mehr bei euch exportieren, als wäre das alles nicht größtenteils schon längst passiert. Aber es ist der Imperativ und der Auftrag an die eigene wie an deren Adresse, hier lockt Weltgeschäft und dessen nehmen wir uns an, das machen wir zu unserer Konkurrenzangelegenheit. Und deswegen ergeht dann auch der Aufruf an die Konkurrenten ums Weltagrargeschäft, EU und so weiter. Ja, ihr müsst eure Agrarsubventionen abbauen, also wird Hunger, Agrarkrise da zum Titel für den Streit um die Agrarpolitik zwischen den großen Konkurrenznationen. Und insofern, und das ist jetzt der letzte Punkt, wird die ganze Affäre, die unter Welthunger wächst, unter Weltagrarkrise droht, bleiben die Preise so hoch? Schaffen wir das, die Hungernden neu zu versorgen, die Drittwelt zum Eigenproduzieren anzuhalten, die Produktion so zu steigern, dass dann aber doch wieder möglichst viele etwas zu essen haben. Alles das löst sich eigentlich auf in eben Material für den Konkurrenzstreit, auch um den politischen Auftrag zur Weltmarktaufsicht. Um einen Konkurrenzstreit, der ohnehin unterwegs ist. Es ist ebenso, auch diese Versorgungsfragen, wie alle anderen weltmarktmäßig sich auftuenden Fragen. Klima war neulich so ein Thema, ich schätze, das ist ja auch abgehandelt worden. Auch mit dem Sinn, welche Verwandlung nimmt das Thema Klima an, wenn sich Staaten dessen als globalen Problem annehmen. Das ist eigentlich nichts anderes als, hier wird nicht auf den nationalen Versorgungsstandpunkt zurückgegangen, das wäre ja auch absurd, sondern die löst sich auf in die Frage, wer darf auf dem Weltmarkt jetzt eigentlich was und wer ist wem was schuldig. Es ist erstens ein neuer Motor für den WTO-Streit, um die Auseinandersetzung zwischen den Großkonkurrenten USA, EU unter Beteiligung von diesen Schwellenländern, die um Regeln des genehmigten und nicht genehmigten Agrargeschäfts streiten. Das sind also Weltmarktregelungsfragen von Freihandel und Protektionismus. Wozu verpflichten wir andere Staaten, wozu lassen wir uns nötigen? Und einerseits heißt es, da ist kein Entzug von Nationen geduldet. Ihr werdet ja mitgekriegt haben, die Adressatenstaaten, also das, was da an agrarproduzierenden Ländern außerhalb der Industriestaaten existiert, auch die kalkulieren ja die weltweiten Versorgungsnöte, die sie bei sich feststellen, zugleich als nationale Vorteils- und Geschäftsfrage. Auch die entdecken Agrarrohstoffe als neue Geschäftsquelle. Und das führt dann zu so Vorschlägen, wie das Thailand vorgeschlagen hat, man sollte doch ein Reiskartell bilden, so wie die OPEC. Also mit der Idee, die Agrarlieferanten, die damit übrigens nochmal zu Protokoll geben, dass sie als Staaten mit ihrem Geschäft praktisch die minder bemittelten Akteure im Weltmarktgeschäft sind, die abhängig sind von Preisschwankungen, also die hier als ganze Staaten wie innerhalb der Nationen die Bauern mit den Fairnessen des Weltrohstoffmarkts zu tun haben, dass mehr produzieren ihnen die Preise verdirbt und so weiter und so fort, werfen die Idee auf, ob man durch Zusammenschluss, also durch ein Stück Organisation der Konkurrenz unter seinesgleichen, für sich ein Stück mehr Marktmacht erobern könnte. Also ein Kartell der Reisexporteure. Und prompt wird das zur imperialistischen Zulassungsfrage. Also das heißt dann zum Beispiel so in der SZ, gab es ein Zitat, die Gegner dieser Idee sind dann die EU, die USA und so weiter, halten es für wenig wahrscheinlich, dass sich das Modell der OPEC auf den Handel mit Reis übertragen lässt. Auch gibt es die Befürchtung, eine kleine Gruppe könne Macht über die weltweit insgesamt 3 Milliarden Menschen erhalten, die sich mehr oder weniger hauptsächlich vom Reis ernähren. Im Namen der Reisesser dieser 3 Millionen findet hier also ein Kampf gegen diesen Versuch statt, ein bisschen mehr Marktmacht für die Rohstofflieferanten zu organisieren. Also Entzug von Nationen wird nicht geduldet. Vom dem gültigen Reglement soll sich keine geschädigte Nation einerseits ausnehmen, also auch es soll als Weltmarktzulieferer für Reis funktionieren, wenn der eingeplant ist und wenn es heißt, thailändischer Reis ist das Exportprodukt, wenn die nationale Versorgungsnöte haben, dann berechtigt sie das noch lange nicht dazu, eben Exportschranken aufzurichten. Umgekehrt berechtigt es sie aber deswegen auch noch lange nicht, aus dem Exportgeschäft selber sowas wie ein Stück Konkurrenzmacht abzuleiten. Und andererseits gegen neue imperialistische Weltmarktseindringlinge wie China taugt die ganze Ernährungsfrage glatt für die Erneuerung dieser kritischen Sicht, die man sowieso hat. Eben nicht bloß bei Lebensmitteln, sondern bei allen Ressourcen, dass die Chinesen beanspruchen, sich selber glatt auswärts Verfügung über solche Quellen zu verschaffen. Dass es sich in Afrika einkauft, also in dem Zuge wieder lauter Zitate gelesen, ja, die Chinesen sind schon dabei, sich in argentinische Rinderfarmen, in die Weizenproduktion sonst wo einzukaufen mit ihren Staatsfonds, wo wie selbstverständlich zu Protokoll gegeben wird, von wegen Argentinien produziert Rinder und woanders wird Weizen von Ländern produziert, das sind Besitzstände. der Weltgeschäftsmafia, die halt ihre Heimstätten hat, und da dringt China in solche Besitzstände ein. Na, das wird jetzt im Namen des Welthungers wieder aufs Tapet gebracht. Wie kann man dem begegnen? Also werden Agrargüter, genau wie die sonstigen Rohstoffgüter, Öl und so weiter, auch ein Stück weit zum Konkurrenzgegenstand höherer Art. Wer verfügt wie über die weltweiten Ressourcen? Das ist also auch der Versorgungsstandpunkt, mal so wie er wirklich existiert. Also nicht als wer ernährt hier die Leute und sind, kommen die noch über die Runden. Also nicht als Frage der Versorgung der Völker, sondern gleich als gesicherte Versorgung der potenten Staaten, der weltmarktsbestimmenden Nationen mit all dem, was sie für ihren Kapitalismus und kapitalistischen Erfolg für nötig halten. Mit all den Ressourcen, die sie als gesichert haben wollen und als behauptet ansehen, weil sie ihren selbstverständlichen Anspruch auf den Weltmarkt, ihr Rumfuhrwerken im Weltmarkt zugleich wie eine Abhängigkeit von eben den Staaten, von den Herrschaftssubjekten betrachten, die sie da gerade wie ihren eigenen Besitzstand beanspruchen, also auch die Frage der Verfügung auch in diesem Fall, auch an diesen Gegenständen, an diesen am Anfang so unschuldig daherkommenden, ja, es geht um Lebensmittel. Also hier geht es um Lebensmittel der Nationen mit ihrem kapitalistischen Erfolg, heißt es. Und das wirft Fragen auf, die heißen dann nicht Hungerbetreuung und Versorgung in dem Sinn, sondern wer hat da die Hand drauf, wer beherrscht eben die Weltmarktsgrundlagen, und das ist dann auch immer der Übergang vom wer darf was zur Frage, wer bestimmt darüber, also wer ist das Subjekt. Also diese letzte imperialistische im Grunde Grundfrage wird aufgeworfen. Das ist also der Ertrag. Gar nicht, hier wird gemeinsam ein Weltproblem geregelt. Beim Hunger ebenso wenig wie beim Klima, wie bei der Umwelt. Also Weltmarkt und Weltaufsicht, das sind und bleiben wüste Konkurrenzveranstaltungen. Und die ganzen negativen Folgen ihrer Konkurrenz und die sich bietenden neuen Gelegenheiten, beides gleichermaßen, und das ist jetzt dann endgültig wirklich überhaupt nichts Neues, sind einfach nichts anderes als eben Kampfgegenstände und Anforderungs- und Berechtigungstitel für Konkurrenz, für nicht bloß Erfolg, sondern auch Kommando über die Konkurrenz. Also eigentlich nichts. Insofern die ganze Affäre, also mit neu und so weiter, die paar Besonderheiten, die da in dieser Sphäre unterwegs sind, habe ich ja genannt. Aber auflösen tut sich am Ende in Fortschritte des Weltmarkts, wie ruinöse Wirkungen, die damit eingeschlossen sind, werden eben zu solchen Konkurrenzfragen, und damit ist es nichts eigentlich als ein Kapitel des globalisierten Kapitalismus, wie weit es heutzutage gebracht hat und wie selbstverständlich die Veranstalter das als ihre Konkurrenz betreiben und da die Welt beanspruchen. Also dafür ist Hunger und Agrarkrise, und wir haben dort was zu lösen, glatt noch ein neues Kapitel, einerseits sachlich, die Weltagrarfragen werden zur Ressourcenfrage von Staaten, als solche zur imperialistischen eben Kontrollfrage, und andererseits in der ideologischen Abteilung Man redet über die Opfer der eigenen Konkurrenz als Auftrag eben zu dieser Konkurrenz. Also soweit mal die ganze, dass die Öffentlichkeit sich dem schon wieder anschließt mit ihren ganzen Verbesserungsvorschlägen. Das lasse ich beiseite. Ich sage erstens zwei Lesetipps. Das eine ist der alte Landwirtschaftsartikel im Gegenstandpunkt, das ist, glaube ich, Nummer 104. Da ist die ganze Bauernfrage nach der Seite hin, wie ich sie jetzt als Versorgungsfrage der kapitalistischen Nation, praktisch Emanzipation 1, erläutert habe. Also nicht als diese Weltmarkt- und Drittweltländerfrage abgehandelt. Und zweitens, im nächsten Gegenstandpunkt, der jetzt irgendwann diese oder nächste Woche wahrscheinlich rauskommt, steht speziell zu diesem Thema, also neuer Hunger, irgendwie alter Hunger, neuer Hunger, sehr viel Erläuterndes und auch von dem, was ich hier erzählt habe, eigentlich das meiste sehr lesbar drin. Also wie gesagt, da könnt ihr es nachlesen.